direkt aus Europa, Nummer 296, Seite B.
Jetzt ist es 6.15 Uhr.
HR Info. Wirtschaftsnachrichten.
Mit Gerd Kuhn. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Clement im Juli gestiegen. Clement sagte gestern Abend in Berlin, die Zahl der Arbeitslosen werde im Juli schlechter sein, wie in jedem Juli. Grund dafür sei etwa, dass sich saisonbedingt viele Jugendliche nach Abschluss der Ausbildung arbeitslos meldeten. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters stieg die Zahl der Arbeitslosen von Juni auf Juli jahreszeitlich bedingt zwar um 68.000 auf 4,772 Millionen. Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Einflüsse sei jedoch ein Rückgang um 40.000 Erwerbslose zu verzeichnen. Die Bundesagentur für Arbeit legt die Arbeitsmarktbilanz heute Vormittag in Nürnberg vor. Die Finanzierungslücke der Rentenversicherung ist offenbar größer als bisher vom Bundessozialministerium eingeräumt. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung benötigt die Rentenkasse im Oktober 1,2 Milliarden Euro Vorschuss auf die monatlichen Zahlungen aus dem Bundeszuschuss. Im November brauchen die Rentenversicherer nach internen Berechnungen sogar 1,4 Milliarden Euro. Bundessozialministerin Ulla Schmidt hatte gestern bestätigt, dass die Rentenversicherung wegen zu geringer Einnahmen im September zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder einen Vorschuss von knapp 500 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt benötige. Die Ministerin hatte aber gleichzeitig in Aussicht gestellt, dass sich die Einnahmesituation ab Oktober wieder verbessere. Die Arbeitgeber verlangen eine Senkung des Rentenniveaus. Arbeitgeberpräsident Dieter Hund sagte der Berliner Zeitung, dass zur dauerhaften Finanzierung der Rentenversicherung kein Weg vorbeiführe an einer Heraufsetzung des gesetzlichen Rentenalters und einer Senkung des Rentenniveaus. Soweit die Wirtschaftsnachrichten.
HR Info. Wetter.
Am Morgen im Norden und Westen einzelne Schauer und Gewitter, später heiter bis wolkig und trocken. Die Temperaturen bis 34 Grad. In der Nacht ziehen über Nordhessen heftige Gewitter. Morgen dann heiter bis wolkig und überwiegend trocken. Das alles bei 28 bis 32 Grad.
Service.
Mit dem Überblick über die wichtigsten Verkehrsstörungen.
HR Info. Wirtschaft.
Standort Deutschland. Besser als sein Ruf?
Seit dem Bildungstest PISA bestreitet niemand mehr den Reformbedarf im deutschen Bildungssystem. Stefan Willert hat an der TU Darmstadt nachgefragt, was sich seit dem PISA-Schock alles getan hat.
Professoren in den naturwissenschaftlichen Fachbereichen an der Technischen Universität Darmstadt bemängeln seit Jahren, dass viele Studienanfänger zu wenig Wissen mitbringen von der Schule. Der Darmstädter Chemieprofessor Jürgen Brickmann.
Die meisten haben für naturwissenschaftliche Fächer unzureichende Mathematikvorkenntnisse. Das ist also das Hauptproblem. Wir müssen praktisch von null wieder anfangen und den Leuten eben diejenigen Dinge, die man eigentlich zum Abitur kennen sollte, als Fähigkeiten beibringen. Die haben das alle mal gehört, aber sie haben es nicht praktiziert. Das heißt, die können damit nicht umgehen.
Und auch die Deutschkenntnisse sind oft mangelhaft, findet der Chemieprofessor.
Die können vielfach keinen deutschen Aufsatz. Das macht sich also später sehr deutlich bemerkbar, wenn es darum geht, wenn die Leute Diplomarbeiten oder Doktorarbeiten schreiben müssen, dass sie eigentlich den Umgang der Sprache in Schriftform nicht geübt haben.
Geändert habe sich daran in den letzten Jahren kaum etwas. Die Defizite im Grundstudium seien die gleichen geblieben. Da habe der PISA-Schock an den Schulen noch keine Früchte getragen. Ebenfalls Professor an der Darmstädter Universität ist der Regierungsberater Bert Rürup. Rürup hat massive Strukturprobleme des Schulsystems ausgemacht. 5% der Deutschen werden nicht erreicht und bleiben Analphabeten. 10% der Jugendlichen bleiben ohne Schulabschluss und sind damit nicht ausbildungsfähig.
Hier haben wir eigentlich meines Erachtens noch sehr viel größere Probleme bei unserem Schulsystem, welches sich dann nicht in den Leistungstest niederschlägt, dass also unser Schulsystem tendenziell auf Selektion ausgerichtet ist. Und nicht darauf, eben der Heterogenität der unterschiedlichen Begabungen Rechnung zu tragen.
Vor allem aber regt den streitbaren Professor die Schieflage der Finanzierung unseres Bildungssystems auf. Solange Deutschland keine kostenlose Vorschule habe, werde das PISA-Problem nicht an der Wurzel gepackt.
HR Info.
hr-info. Wenn man zum Mittelrhein-Weltkulturerbe gehört, dann muss man schon etwas bieten, auch kulinarisch. Das dachte sich aus Markus Fetz vom Landgasthof Blücher. In dem kleinen Ort Dörscheid, das ist nicht weit weg von Kaub, hat er außer einem Weltkulturerbe-Menü noch so manche Wildspezialität aus heimischen Gefilden mit auf der Karte. Und es lohnt sich, diesen Ausflug dorthin zu machen. Denn damit nicht genug bietet Bruder Heinz-Uwe Fetz feinste Edelobstbrände aus eigener Herstellung. Die Kollegin Irmi Muller hat einen Ausflug ins Mittelrheintal gemacht und sie hat sich dort überzeugen lassen, es lohnt sich nicht nur das UNESCO-Weltkulturerbe Mittelrhein zu besuchen, sondern auch diese Gaststätte.
Schon allein der Blick von der Terrasse auf die weite Hügellandschaft des Hunsrück ist die Reise nach Dörscheid wert. Der kleine Ort liegt über dem Mittelrheintal auf einer Hochebene, in die sich der Landgasthof Blücher idyllisch einbettet. Inhaber und Koch Markus Fetz gehört zu den 7 Weltkulturerbewirten.
Wir haben uns zusammengetan, arbeiten sehr, sehr eng zusammen, arbeiten auch über den Rhein hinweg. Das heißt also, wir machen den Brückenschlag ohne Brücke und wir machen jeden Monat kreieren wir ein Menü, das überall in den 7 Restaurants gleich ist und auch den gleichen Preis hat und somit halt unsere Gemeinschaft zu präsentieren und halt für unser Weltkulturerbe was zu bewegen.
Für 22,50 Euro hat das Weltkulturerbe-Menü Köstlichkeiten zu bieten, wie Ziegenmozzarella mit Bärlauchpesto und Traubenkernöl, als Hauptgang Zander mit Hechtklößchen und Mangoldnudeln. Zum Dessert kann man sich auf Kir-Royal-Schaum mit einem Weinberg-Pfirsich-Sorbet freuen. Ansonsten setzt Markus Fetz auf Wildspezialitäten. Die Hauptgerichte liegen zwischen 10 und 16 Euro.
Ich kaufe halt hier das ganze Wild von den ganzen Jachten, von den umliegenden Revieren. Und Jagdzeit ist eigentlich, ja gut, viele Leute denken Wild im Herbst nur, aber wir haben eigentlich das ganze Jahr über Wild. Das Schwarzwild wird also das ganze Jahr bejagt.
Heimische Produkte zu verwenden, wie beispielsweise auch Ziegen und Schafe, die an Weinhängen weiden, das ist ein Schwerpunkt der Landgasthofküche. Bodenständige Küche mit Feinschliff, so charakterisiert Markus Fetz sein kulinarisches Angebot.
Wir probieren halt einen Rehrücken, den man jetzt überall bekommt, schon irgendwo mit einem gewissen Pfiff zu machen. Beim Rehrücken, also für mich ist es immer so, dass man halt den Rehrücken am Stück brät oder halt Tranchen vom Rehrücken auf einer schönen mittelrhein Spätburgundersoße. Dazu frische Preiselbeeren. Frische Preiselbeeren sind halt schon ein bisschen was Besonderes. Und dazu schöne selbstgemachte Nudeln. Das ist für mich einfach so was Leckeres.
Nach dem Essen gibt es 2 Möglichkeiten. Man macht einen Spaziergang in der schönen Umgebung oder bestellt einen der Edelobstbrände von Bruder Heinz-Uwe Fetz. Ein Haus weiter betreibt der Weinbautechniker nämlich erfolgreich eine Schnapsbrennerei. Mittlerweile sind seine Brände schon mit zahlreichen silbernen und goldenen Preismünzen ausgezeichnet worden.
Besonders widme ich mich seit einigen Jahren den Wildfrüchten, also Walderdbeere, Waldhimbeerbrand. Und da sind schon hervorragende Destillate, die natürlich auch zu einem kulinarischen Erlebnis auf jeden Fall als Abschluss eines guten Essens dazugehören.
HR Info.
Deutschlandfunk, DLF Magazin.
Wir machen uns unabhängig von den normalen Energieversorgern. Stattdessen setzen die Menschen in Jünen nun auf Bioenergie. Wie und ob das funktioniert, beschreibt Jan-Uwe Starr.
Den ganzen Sommer über ratterten in Jüne die Baumaschinen. Fast jede Straße in dem südniedersächsischen 780 Einwohnerdorf wurde aufgerissen. Unterirdische, dick isolierte Heizungsrohre verlegt. Wir stellen jetzt um auf Bioenergie, sagt Bäckermeister Jürgen Kramer. In seinem Haus, einem Fachwerkgebäude aus dem 17. Jahrhundert, wird gerade die Ölheizung ausgebaut. Sie stammt noch aus den 80er Jahren.
Die wird demontiert, den Heizkessel schmeiße ich raus und ich bin da ganz sicher, dass das im September, dass wir da mit der neuen Energie anfangen können.
Öl, Gas und Strom von den großen Energiekonzernen werde in Jünde nicht mehr benötigt, sagt der Bäckermeister stolz. Die Wärme und der Strom wird im dorfeigenen Kraftwerkspark erzeugt, mit Rohstoffen, die nicht aus fernen Ländern kommen, sondern von den umliegenden Äckern, aus den Viehställen der örtlichen Bauernhöfe und aus den naheliegenden Wäldern.
Wir wollen unabhängig von diesen Multis sein, Wir werden also hier in Jünde das machen, was noch keiner gemacht hat.
Rund 1.000 Euro müsse er für seinen Anschluss an die zentrale Wärmeversorgung bezahlen, sagt der Bäckermeister. Dazu 3.000 bis 4.000 Euro, allein um die Heizung im Haus umzurüsten. Plus 1.500 Euro für die Einlage in der Genossenschaft des Bioenergiedorfes. Dafür ist Kramer jetzt Mitbesitzer der örtlichen Energiegesellschaft, genauso wie 2/3 der Jünder Haushalte. Jünde ist Deutschlands erstes energieautarkes Musterdorf. Mit einem dörflichen Fernwärmenetz und einem Kraftwerkspark mit Biogasanlage und Holzheizwerk für die Strom- und Wärmeerzeugung. Angeschoben wurde das Projekt Bioenergiedorf vor 5 Jahren von einer Wissenschaftlergruppe um Professor Hans Ruppert von der Uni Göttingen.
Die wichtige Fragestellung, wissenschaftliche Fragestellung ist, wie können wir das hinkriegen, auch in Zukunft in anderen Dörfern, dass die Menschen zu der Einsicht kommen, jetzt ist die richtige Zeit zu agieren. Und zwar nicht von uns irgendwie vorgeschrieben, sondern aus einer eigenen Erkenntnis heraus.
Im Freilandversuch wollten die Geo- und Agrarwissenschaftler, Ökonomen und Sozialforscher nachweisen, dass der ländliche Raum sich auf eine Komplettversorgung mit eigener Energie umstellen kann, wenn man vom Autofahren einmal absieht. Jünde bot gute Voraussetzungen für das Projekt. Eine konzentrierte Bebauung zum Beispiel. Sie macht es leichter, ein zentrales Wärmenetz zu errichten und auch noch wirtschaftlich betreiben zu können. Zudem gibt es 9 Landwirte, die als Energiewirte pflanzliche Biomasse und Gülle für das Biogaskraftwerk liefern können. Und einen Bürgermeister wie den 75-jährigen August Brandenburg, der die Chancen einer eigenständigen Energieversorgung schnell erkannte. Und es schaffte, nach und nach 70% seines Dorfes zum Mitmachen bei der Energiewende zu bewegen.
Wir haben Hausbesuche gemacht, wir haben Straßenversammlungen gemacht, wir haben Dorfversammlungen gemacht. Und wir wollten aber auch wissen von denen, die nicht anschließen, warum wollt ihr nicht anschließen? Haben wir einen Fehler gemacht? Sind wir nicht intensiv genug gewesen oder nicht deutlich genug und so weiter?
Unter Anleitung der Göttinger Wissenschaftler bildeten die Dorfbewohner Arbeitsgruppen. Eine kümmerte sich darum, Biokraftwerke zu planen, eine andere um das Fernwärmenetz, eine weitere um die Rohstoffe aus der Landwirtschaft. Mit den Landwirten handelte diese Arbeitsgruppe einen Preis für die Energiepflanzen aus, mit denen das Biogaskraftwerk befeuert wird. Alles, was auf dem Acker wächst, eignet sich dafür, Strom und Wärme zu erzeugen, sogar die Unkräuter. Dennoch bekommen die Landwirte für solche Energiepflanzen einen Preis, der dem von Weizen entspricht. Damit können wir gut leben, sagt Landwirt Reinhard von Werder, denn
wir brauchen auf jeden Fall deutlich weniger, vielleicht die Hälfte an mineralischer Düngung und an Pflanzenschutz. Das spart bares Geld und das kann dem Landwirt durchaus zugutekommen.
Die Fernwärme aus dem Biogas und dem Holzschnitzelkraftwerk soll den Jündern nicht teurer kommen als die bisherige Heizung mit privatem Öl und Gas, so kalkulierten die Bürger zusammen mit den Wissenschaftlern. Möglich wird das freilich nur, weil die Jünder ihren Ökostrom zu einem besonders hohen gesetzlich garantierten Preis verkaufen können und so ihren Kraftwerkspark finanzieren. Außerdem erhielten die Jünder 3 Millionen Euro für den Bau ihres Fernwärmenetzes komplett aus staatlichen Fördermitteln. Dennoch, bis zu 10.000 Euro musste jeder Haushalt aus eigenen Mitteln investieren. Der Bürgermeister besorgte dafür extra günstige Kredite der regionalen Sparkasse. Nicht nur die Banker, auch die Bürger haben ein großes Interesse daran, mit der neuen Heizung auch in die Zukunft des Dorfes zu investieren, so wie Familie Ludwig.
Dass man wirklich, sag ich mal, eine saubere Art der Energiegewinnung hat und dass wir hier die Region unterstützen, das vor allen Dingen auch. Unsere Bauern unterstützen hier am Ort und man kann der Region auch mal was Gutes tun und letztendlich bleibt ja das Geld, was wir später dann mal zahlen, bleibt ja hier.
Zusammen rund 300.000 Euro pro Jahr bezahlen die Jünder zurzeit für ihr Heizöl und Gas. Geld, das demnächst nicht mehr in die Kassen von Energiekonzernen oder arabischen Ölländern fließt, sondern in den örtlichen Wirtschaftskreislauf. Und noch einen Effekt hat die Energiewende in Jünde. Das idyllische Dorf im Süden Niedersachsens erlebt einen bisher nicht bekannten Besucheransturm. Auch Delegationen aus Japan und Kanada waren schon hier. Fast täglich kommen Besucher aus ganz Deutschland. Die Eckart Fangmeier, den Vorsitzenden der Bioenergiedorf-Genossenschaft, interessierte Fragen stellen.
Sie werden aber ohne Zuschüsse so eine Sache nicht bauen können, ne?
Doch.
Ja, ohne Zuschüsse.
Wir haben damals eine Investitionsrechnung gemacht auf der Basis 35 Cent Heizölpreis.
Mhm.
So, und wenn jetzt ein nächstes Dorf Bioenergiedorf werden möchte, dann würde die Vollkostenrechnung auf 50 Cent Heizölpreis zum Beispiel gemacht werden heute.
Wenn die neue Bioenergieversorgung in Jünde im kommenden Winter ihren Praxistest besteht, könnten schon bald auch andere Dörfer dem Beispiel folgen. Denn dass Heizöl und Gas wieder billiger werden, scheint inzwischen viel utopischer als eine Energiewende auf dem Land.
Es ist 18.06 Uhr.
Bayern 2 Radio. IQ. Wissenschaft und Forschung.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Seit einiger Zeit sind immer häufiger Zeitungsanzeigen zu sehen, in denen vermeintlich unabhängige Organisationen für Reformen im deutschen Sozial- und Wirtschaftssystem werben. Am aktivsten dabei ist die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Aber daneben verfolgt gut ein weiteres halbes Dutzend verschiedener Gruppierungen fast das gleiche Ziel. Durch Studien von prominenten Wissenschaftlern soll belegt werden, dass die Politik die deutsche Rechtsordnung umbauen müsse. Die vermeintlich unabhängige wissenschaftliche Politikberatung ist aber oftmals von ganz klaren Interessen geleitet. Eva Hillebrand stellt in ihrer Sendung mit dem Titel »Die großen Einflüsterer« die neuen Denkfabriken der freien Marktwirtschaft vor.
Deutschland braucht Zukunft.
Projekt Neue Wege. Initiative für Deutschland.
Aktion Mündige Bürger.
12uhrmittag.de.
Marke Deutschland.
Konvent für Deutschland.
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.
Große Besorgnis über den Standort Deutschland allenthalben. Buchtitel wie »Wer rettet Deutschland« und »Abstieg eines Superstars« untermalen das Drama in finsteren Tönen. Zahllose sogenannte Bürgerbewegungen, Reforminitiativen und Thinktanks versprechen Beratung und Rettung. Deutschland sei blockiert, tiefe Einschnitte täten Not, die Wirtschaft müsse befreit werden aus den Fesseln des Staates. So lautet unisono die Botschaft der Reformanheizer.
Die Erfindung und Dramatisierung des Reformstaus als eine der wesentlichen Ursachen für die wirtschaftliche Misere in Deutschland ist eine strategische Meisterleistung konservativer Zirkel. Die Vermutung, dass eine solche Kampagne bewusst geplant wird, würden die meisten als Verschwörungstheorie abtun. Die meisten Intellektuellen durchschauen auch nicht die evidente Kampagne zur Privatisierung der Altersvorsorge in Deutschland und in anderen Teilen der Welt.
Zitat Albrecht Müller, Wahlkampfleiter unter Willy Brandt und Autor des 2004 erschienenen Buches »Die Reformlüge«. Das Sesam öffne dich, mit dem sich die Reformbotschaften Zutritt zu Parlament, Medien und der öffentlichen Meinung verschaffen, heißt Überparteilichkeit. Mit dieser Aura suggerieren Beratungsfirmen, Public Relations und Werbeagenturen aus einem objektiven, gewissermaßen uneigennützigen Interesse heraus, dem Lande zu dienen. Ähnlich wie diverse Stiftungen verstehen sie sich als Thinktanks, als Denkfabriken. Die Akteure stammen aus Politik, Wirtschaft, Journalismus und der Werbebranche. Ihr Ziel, den Bürger aufklären in Sachen Reformstau. Dabei gilt die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft mittlerweile als die am besten aufgestellte Reformkampagne. Gegründet wurde sie im Jahr 2000 von den 16 regionalen Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie, die jährlich 10 Millionen Euro in das auf 10 Jahre angelegte Projekt investieren. Die Aufgabe der Initiative besteht darin, die öffentliche Meinung langfristig in Richtung einer unternehmensfreundlichen Stimmung zu beeinflussen, erklärt Roland Berger, Unternehmensberater und Botschafter der Initiative.
Ich denke, wir brauchen nur die richtigen Rahmenbedingungen. Mehr Wettbewerb heißt zunächst mal mehr Innovation, heißt mehr Wachstum, heißt mehr Beschäftigung und heißt am Ende mehr Wohlstand. Vollbeschäftigung ist möglich, wenn wir den Arbeitsmarkt liberalisieren. Endlich.
Kuratoriumsvorsitzender und damit oberster Repräsentant der Initiative ist Hans Tietmeyer, Bundesbankpräsident von 1993 bis 1999. Geschäftsführer sind Tasso Enzweiler, zuvor Chefreporter der Financial Times Deutschland und der ehemalige Pressechef des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Dieter Rath.
Ja, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft möchte die Reformbereitschaft der Bürger stärken. Letztlich getragen von der Überlegung, dass die Politiker insbesondere durch Meinungsumfragen, feststellen, diese Reform will die Bevölkerung gar nicht. Also machen wir sie nicht, denn wir wollen ja demnächst gewählt werden, wiedergewählt werden. Und das heißt also, wir müssen den Bürger davon überzeugen, dass die Bürger in ihrer Mehrheit letztlich auch den Druck auf die Politik ausüben, diese Reform zu machen.
Die Initiative arbeitet mit dem Konzept der Botschafter. Prominente aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft stellen sich in den Dienst der Initiative. Das soll der Initiative eine Aura der Überparteilichkeit geben. Doch diese Überparteilichkeit ist spätestens seit dem Tod von Peter Glotz ausgesprochen zweifelhaft. Seit der SPD-Mann Glotz nicht mehr bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft mitwirkt, setzt sich der Botschafterkreis fast nur aus Mitgliedern oder Sympathisanten von FDP und CDU zusammen. Einzige Ausnahme ist der grüne Oswald Metzger, der mittlerweile im Kuratorium sitzt.
Mit den Prominenten werden unter anderem die sogenannten Testimonial-Anzeigen geschaltet, die sich an der Schnittstelle zwischen Journalismus und Werbung bewegen. In einem als INSM-Anzeige veröffentlichten Interview beispielsweise fordert Ex-Bundespräsident Roman Herzog umfassende Reformen des Sozialstaates. Nachrichtenagenturen und Zeitungen zitieren anschließend Teile aus dem Interview im Rahmen ihrer eigenen Berichterstattung. Auf den Entstehungszusammenhang wird dann kaum noch hingewiesen. So wird Themensetzung auf den Weg gebracht. Ein Bravourstück gelang der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, als sie im Jahr 2000 den Slogan »Sozial ist, was Arbeit schafft« in den öffentlichen Diskurs einspeiste. Mittlerweile hat die CDU den Satz zu einem zentralen Wahlkampfmotto erkoren.
Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations. In Kooperation mit zwei Filmproduktionsfirmen versendet die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zweimal wöchentlich Themenvorschläge an ca. 100 private und öffentliche Fernsehredaktionen.
Das muss man sich vorstellen wie eine Presseinformation, allerdings auf die Bedürfnisse von Fernsehjournalisten abgestellt. Dann wird die Redaktion, wenn sie Interesse hat, sich mit dieser Produktionsgesellschaft in Verbindung setzen und nach Vorstellung der Redaktion einen Beitrag bestellen, der dann auch bezahlt wird von dem Sender. Und dabei geht es in erster Linie eben um diese Reformthemen. Und da alle Fernsehsender auf Zulieferung dieser externen Produktionsfirmen sowieso angewiesen sind, hat sich dieses Instrument als relativ erfolgreich erwiesen, weil dadurch viel mehr dieser Reformthemen in die Medien, in die Fernsehmedien gelangt sind.
Erklärt Dieter Rath, Geschäftsführer bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Außerdem gibt es die Medienpartnerschaften mit der Wirtschaftswoche, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der Welt, dem Handelsblatt, der Financial Times Deutschland, der Hör zu und anderen mehr. Die Allianz aus Politik, Wirtschaft und Medien funktioniert bestens. Die Botschafter und Kuratoren bieten der Initiative ihre Prominenz. Im Gegenzug bekommen sie Öffentlichkeit. Oswald Metzger, ehemaliger Finanzexperte der Grünen, wirkt als Kurator bei der INSM und gehört ebenfalls dem Konvent für Deutschland an, einer Reforminitiative von Roman Herzog. Metzger scheint im Netz der Medienpartnerschaften sein neues politisches Zuhause gefunden zu haben.
Ich habe zurzeit eher mit einer gewissen Verwunderung Bilanz gezogen. Ich war öfters in den Medien als in der aktiven Zeit, also in Talkrunden, auch in der Presse. Ich habe eine regelmäßige Kolumne im Handelsblatt als einziger grüner Politiker überhaupt. Ich schreibe für internationale Wirtschaftszeitungen, werde international eingeladen, könnte jeden Tag 3 sehr gut bezahlte Vorträge halten. Und insofern hat man da natürlich auch ein Tableau von Wirkungsmöglichkeiten, das sich komplett unterscheidet von dem, was man auf der politischen Bühne hat.
Oswald Metzger sitzt außerdem als Fellow in der Bertelsmann Stiftung. Betätigungsfeld ist die Aktion Demografischer Wandel. Die Bertelsmann Stiftung gilt als der einflussreichste Think Tank Deutschlands. Die Stiftung kooperiert mit der öffentlichen Hand im Rahmen unzähliger Projekte aus fast allen Politikbereichen. Ihre Experten und Gutachter sitzen in allen maßgeblichen öffentlichen Gremien auf deutscher und europäischer Ebene. 1993 hat der Bertelsmann-Konzern 70% der Kapitalanteile des Gesamtkonzerns auf die Unternehmensstiftung übertragen. Der Konzern ist ein Global Player, der mit 83.000 Mitarbeitern in 51 Ländern zur Liga der 5 größten Medienunternehmen weltweit gehört. Die hauseigene Stiftung dient ihm mit ihrem sozialen Image quasi als weltweit tätige Kontakt- und PR-Agentur.
Die Bertelsmann Stiftung verfolgt das ehrgeizige Ziel, Staat und Gesellschaft zu perfektionieren. Und zwar nach Grundsätzen der Effektivitätssteigerung, die sich angeblich in den Bertelsmann Betrieben bewährt haben.
Sagt Frank Böckelmann, Co-Autor des Buches Bertelsmann hinter der Fassade des Medienimperiums. Ein zentrales Betätigungsfeld der Stiftung liegt im Erfassen von Ranglisten, auch Rankings genannt. Im September 2004 veröffentlichte die Stiftung ihr internationales Standortranking. Unter 24 Kandidaten fand sich Deutschland auf dem letzten Platz. Ganz nach dem Motto, Negativbewertungen wirken als Optimierungsmotor. Der fast gleichzeitig vom World Economic Forum präsentierte Global Competitiveness Report 2004 hingegen bewertet Deutschland als einen der wettbewerbsfähigsten Standorte der Welt. Sollten die Reformeiferer ein Interesse daran haben, den Standort Deutschland schlecht zu reden?
Der Fokus der Stiftung richtet sich zunehmend auf die Privatisierung des öffentlichen Sektors. Der Einfluss auf die Hochschulpolitik ist dabei gesichert durch das Zentrum für Hochschulpolitik, kurz CHI. Es organisiert unter anderem Hochschulforschungs- und Länderrankings und wurde 1994 von der Hochschulrektorenkonferenz und der Bertelsmann Stiftung auf deren Initiative hin gegründet. Die Stiftung finanziert das CHI zu 75%. Rankings und Reformbarometer, Messungen und Zahlen erwecken den Eindruck des faktischen und der wissenschaftlichen Expertise. Dieter Rath von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.
In der Wirtschaftswoche haben wir seit Anfang 2003 ein sogenanntes Reformbarometer. Das ist eine wissenschaftliche Untersuchung über die einzelnen Reformschritte, die die Politik ankündigt und einleitet. Die werden bewertet von Wissenschaftlern nach vorgegebenen Kriterien. Und wir überarbeiten diese Studie dann redaktionell und geben sie an die Wirtschaftswoche und sie veröffentlicht sie einmal im Monat. So wird eine ständige Fortschreibung dieser Reformvorschläge der Politik bewertet. Da ist es so, dass sich an der Bezahlung für diese Studie an die Wissenschaftler sowohl die Zeitschrift als auch wir uns beteiligen.
Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft beruft sich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Im Vorstand des Instituts sitzen mehrere Hauptgeschäftsführer der Regionalverbände der Metall- und Elektroindustrie, also der Finanziers der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Für Albrecht Müller ist so etwas kein Einzelfall.
Man muss eben immer untersuchen, für welche Institute, für welche Vorfeldinstitutionen der Konservativen, für welche Konzerne sind Wissenschaftler gutachterlich tätig oder von wem wird ihr Institut finanziert. Und wenn man das durchleuchtet hat, dann erkennt man genauer, warum die Wissenschaft ausscheidet als kritische Instanz in dieser Gesellschaft.
Rudolf Speth, Politikwissenschaftler und Parteienforscher.
Jeder ordentliche Wahlkampf wird heute von PR-Agenturen mitgemanagt. Die nächste Stufe ist, das ganz normale Politikgeschäft auch kampagnenförmig zu machen. Das heißt, jede Entscheidung wird durch eine Kampagne vorbereitet. Und neue politische Initiativen treten auch als Kampagnen auf. Wohin das führen kann, sieht man natürlich auch in Italien mit Forza Italia von Berlusconi. Das ist auch eine Gründung durch eine PR-Kampagne. Also durch eine PR-Agentur. Dort wurde das politische Personal rekrutiert.
Die Zahl der Public-Relation-Profis wächst und damit deren Einflussnahme auf Journalisten und redaktionelle Inhalte. Nach Angaben des Leipziger Journalismusprofessors Michael Haller stehen Deutschland 30.000 Politik- und Wirtschaftsjournalisten, 15.000 bis 18.000 PR-Leute gegenüber. In den USA hat sich das Verhältnis schon zugunsten der PR-Branche umgekehrt. Dort beruhen mittlerweile mindestens 40% der Informationen einer Tageszeitung nicht mehr auf eigener Recherche, sondern gehen zurück auf mediengerecht aufbereitete Informationen, auf Erklärungen, Pressemeldungen und Anzeigen von Anbietern, die ein Eigeninteresse mit diesem Material verfolgen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021, Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 4-19-18. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 295. Die meisten Kalender haben je ein Blatt für jeden Monat des Jahres. Dieses Blatt braucht man erst am Monatsende abzureißen. Von einem Abreißkalender spricht man, wenn man jeden Tag ein Kalenderblatt abreißen muss. Viele reißen jeden Morgen vor dem Frühstück das Blatt mit dem Datum vom Tag vorher ab. Auf dem Kalenderblatt steht nicht nur das Datum, zum Beispiel 9. Juli, und der Wochentag, der 9. Juli war 2005 ein Sonnabend. Da stehen auch noch ein paar andere Informationen, zum Beispiel, ob das ein Gedenktag ist und was vor 10, 20, 50 oder 100 Jahren an diesem Tag geschehen ist. Im Deutschlandradio gibt es eine Sendung, in der man jeden Tag daran erinnert, was an dem Tag mal geschehen ist. Die heißt Kalenderblatt. In dieser Sendung war das Thema am 9. Juli 2005 der Glykol-Skandal, weil am 9. Juli 1985, also an diesem Tag vor 20 Jahren, das deutsche Gesundheitsministerium zum ersten Mal davor gewarnt hatte, burgenländischen Wein zu trinken. Das Burgenland ist eins der 9 österreichischen Bundesländer. Dort kämpften die Winzer nun um ihre Existenz, weil es wegen des Glykol-Skandals sehr schwer wurde, ihren Wein zu verkaufen, obwohl sie mit diesem Skandal gar nichts zu tun hatten, denn das Glykol hatte man in Großbetrieben, in denen man billigen Wein in großen Mengen in Flaschen füllt, dem Wein zugesetzt, damit er süßer schmeckte. Dass man Weine mischt, damit sie besser schmecken, ist normal. Man sagt, dass man Wein mit Wein verschneidet. Wenn man aber sagt, dass jemand puncht, bedeutet das, dass er etwas hinzutut, was da nicht hineingehört. In gepanschter Milch ist beispielsweise Wasser. Wenn französischer Rotwein gepanscht ist, kann er zum Beispiel mit spanischem Rotwein gemischt sein. Das ist nur dann ein legaler Verschnitt, wenn auf der Flasche steht, dass das Wein aus verschiedenen europäischen Anbaugebieten ist. Sonst ist das illegal. Auf die Idee, mal ein bisschen Glykol in den Wein zu tun, wird wohl ein Weinbauer gekommen sein, denn diese Art von Alkohol hatte fast jeder Winzer im Hause, weil bei den meisten Autos Wasser im Kühler war, um den Motor zu kühlen, damit er beim Fahren nicht zu heiß wurde. Wenn das Auto im Winter draußen stand, konnte es passieren, dass bei Frost das Wasser im Kühler zu Eis wurde und der Kühler kaputt ging. Wenn es Winter wurde, tat man deshalb ein Frostschutzmittel in das Wasser, um das Kühlwasser vor Frost zu schützen. Und das bekannteste Frostschutzmittel war Glykol. Wenn man davon ein bisschen in den Wein tat, schmeckte er wie eine Spätlese, Auslese oder Beerenauslese. Und wenn man diesen Wein für umgerechnet 1,50 Euro verkaufte, konnte man viel davon verkaufen. Wer solchen Wein kaufte, hätte sich aber selber Gedanken darüber machen müssen, dass man Wein, der so süß schmeckt, nicht auf legale Weise zu diesem Preis produzieren kann. Als das Glykol im Wein entdeckt wurde, war der Skandal da. Über 1000 Weine waren mit Glykol verseucht und darunter waren auch Weine, in denen sogar potenziell tödliche Mengen waren. Dieses Gift kann Leber, Nerven und Nieren schädigen und das entdeckte man dann auch in Wein aus dem deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz. Dort hatte eine große Weinkellerei deutschen Wein mit österreichischem Wein verlängert, ohne von dem Glykol etwas zu wissen. Bei Kontrollen war diese Chemikalie nicht aufgefallen, weil man bei den chemischen Analysen nicht danach gesucht hatte. Als man anfing, auch nach Glykol zu suchen, entdeckte man auch in japanischem Wein Glykol. Der Grund dafür war, dass große Firmen gepanscht hatten. Auf den Flaschen stand, dass das japanischer Wein war, aber in den Flaschen war Wein, der mit billigem österreichischem Wein gemischt war, der Glykol enthielt. In Rheinland-Pfalz kam man auf die Idee, Wein, in dem zu viel Glykol war, mit anderem Wein zu verschneiden, um den Glykolgehalt zu reduzieren. Aber die Landesregierung tat nun alles, um das Vertrauen in die Qualität des deutschen Weins wiederherzustellen. Auf diese Weise hat der Glykolskandal auch sein Gutes gehabt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 295. Danke.